Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Heute spreche ich mit Patrick Schmidt. Er ist Co-Founder von RankScale. Patrick, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, danke für die Einladung.
So, RankScale. Nicht jeder weiß, was RankScale macht. Erklär mal ein bisschen.
RankScale ist eigentlich eine relativ junge Firma. Wir haben uns Ende vorletzten Jahres schon damit beschäftigt, durch die ganzen KI-Bots und AI-Suchmaschinen, wie es denn eigentlich um das Thema Sichtbarkeit steht in diesen Antworten. Und ja, mussten das in erster Linie zuerst selbst rausfinden. Und es gab gar kein Tool auf dem Markt damals, das sage ich mal, automatisiert herausfinden konnte. Also haben wir es einfach selber gebaut. Und wir monitoren und analysieren, wie sichtbar Brands in KI-Antworten sind.
So, das machen österreichische Firmen ja gerne. Wenn es keinen anständigen KI-Bot gibt, dann wird einer selbst programmiert und dann lassen sie sich nach Palo Alto einkaufen. Bleibt ihr in Wien oder geht ihr auch nach Kalifornien?
Aktuell ist alles in Wien und es wird, denke ich, auch so bleiben.
Das ist beruhigend, das ist sehr beruhigend. Jetzt ist das natürlich ein Eingeständnis der Schande für die bestehenden SEO-Anbieter, dass sie vor einem Jahr noch kein vernünftiges Tool am Markt hatten. Und andererseits euer wahnsinniger Vorteil, dass ihr from the scratch anfangen könnt, gleich mit dem Thema KI. Aber was macht man denn bei diesem Geo im Unterschied zu SEO?
Eine gute Frage. Also ich sehe es persönlich so, dass es im Endeffekt ein Teilbereich von der Suchmaschinenoptimierung ist. Suchmaschinen ändern sich gravierend aktuell. Es gibt viele neue Player oder im Endeffekt Rapper, die irgendwie die Google-Suche verpacken, ja, mit einem KI-Agenten dazwischen geschaltet, so auf die Art. Es unterscheidet sich tatsächlich pro Suchmaschine, wie Marken oder welche Quellen empfohlen werden, ja, weil die unterschiedlich programmiert sind, unterschiedliche Classifier haben, wie wann die eine Websuche absetzen. Und irgendwo ist immer Google mit dabei, unter der Haube quasi.
Du sagst Suchmaschinen. Ich dachte, wir reden über LLMs, wo ich erwähnt werden möchte.
Ja, genau. Also ein Thema, was es halt gibt, ist die, also jetzt jemand wie OpenAI zum Beispiel, ja, die haben keinen eigenen Webindex. Ja, also LLMs oder Modelle werden, oder im Endeffekt die darunterliegenden Modelle werden trainiert mit ganz viel Daten. Ja, das ist zum Beispiel Common Crawl Daten, das ist im Endeffekt eine Kopie vom Web. Und die haben natürlich auch einen gewissen Wissensschnitt. Also das heißt, wenn man ein gewisses Modell fragt, wer der Präsident ist, dann wird er mit alten Daten antworten. Und für alles Neuere, also wer bietet die besten Sportschuhe zum Laufen heuer an, das ist etwas so Neues, was das darunterliegende Modell nicht wissen kann. Das heißt, es muss dann eine Websuche ausführen. Und dafür braucht es in irgendeiner Weise, ja, entweder eine Live-Websuche oder sie greifen halt auf einen Index zurück. Ja, und der ist halt ganz gerne der von Google. Die haben einfach sehr viel Daten und ja.
Google sagt mir, wer bietet Sportschuhe, die suchmaschinenoptimiert sind? Und von einem LLM erwarte ich eine Antwort auf, wer bietet die besten Sportschuhe? Also nicht, wer bietet das beste SEO von den Sportschuhanbietern, sondern wer bietet die besten Sportschuhe? Und das ist ja nochmal ein leichter Unterschied.
Genau, also es ist ja auch so, da gibt es den Begriff des Query Fanouts, ja, also ein LLM oder so ein Bot wie ChatGPT, wenn man nach etwas sucht, die feuern im Hintergrund teilweise ja 5 oder 10 Websuchen parallel ab, hängen dazu deiner Frage hinten an noch so ein Thema wie Bewertungen oder Erfahrungen und sammeln ganz viele Daten und das Modell baut sich im Endeffekt dann aus den zurückbekommenen Quellen eine Antwort und gibt eine Empfehlung ab.
Genau, und das ist ja der große Unterschied. Also einerseits Basis ist natürlich wie immer die Suche, also die klassische Indexsuche, aber das wird dann angereichert mit, wie du gerade gesagt hast, Bewertungen, Erfahrungen, irgendwelchen, vielleicht mal ganz konkrete Frage, welche Rolle spielen die Listicles und funktionieren die noch oder nicht?
Die spielen aktuell, gerade im B2B, würde ich sagen, eine sehr große Rolle. Wir sehen es bei uns selber, wo viele Anbieter oder Marktbegleiter auch ihre eigenen Listicles machen und sich selber auf eins schreiben. Und es funktioniert auch immer noch sehr gut.
Erinnert ein bisschen an die Anfangstage des SEO, als man mit irgendwelchen dummen Tricks immer noch weiterkam. Also das heißt, so ganz intelligent sind diese ganzen LLMs auch nicht. Die lassen sich ganz schön cheaten noch.
Lassen sie, ja. Die Frage ist, wie lang? Google hat auch lange gebraucht und arbeitet immer noch daran.
Sehr lange.
Ja, also da ist Google schon ein bisschen weiter voraus, auf jeden Fall. Aber wie lange? Ich glaube, es ist einfach cavalide Strategie, wenn man einfach sich selber auf die Eins von einem Listicle setzt, ja, und sagt, man ist jetzt der Beste, was auch immer das wettbewerbsrechtlich auch noch heißen könnte, bei uns in Europa zumindest, ja. Aber ja, sie funktionieren gut. Wir haben selber Tests gemacht. Wir machen auch immer noch Tests mit Listicles und die funktionieren wirklich also zum Beispiel bei Perplexity, die greifen das innerhalb von Stunden auf, was in unserem Listicle steht. Und da kann man dann einfach die Reihenfolge drehen und dann ist halt der auf der 1 genannt wurde bei der Quelle, auf einmal auf der 1, was Perplexity empfiehlt, ja.
Okay, gut, habe ich verstanden. Jetzt kommen wir mal zu euren Leistungen und zu dem, was ihr macht. Das heißt, SEO ist ja eigentlich relativ simpel. Da gucke ich, wer ist an erster, zweiter, dritter Stelle zu den 10 wichtigsten Keywords. Und die 10 wichtigsten Keywords, die finde ich als Profi meiner Branche relativ schnell. Aber das ist bei den LLMs deutlich komplizierter. Wie finde ich überhaupt die Prompts, nach denen ich gesucht werde?
Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wir in RankScale bieten ein dezidiertes Modul dafür an, das nennt sich Prompt-Recherche. Dadurch fragen wir im Endeffekt GPT-5 ab, was die stärksten Suchintentionen sind, die dieses Modell mit der Marke assoziiert. So kann man das circa zusammenfassen. Das wäre ein Weg, wo man relativ schnell an Prompts kommt. Der zweite Weg wäre natürlich, sich zu überlegen, wie, und das empfehle ich auch immer gerne an unsere Kunden oder Interessierten, nutzt eure harten Daten, die ihr selber sammelt. Wie schreiben euch Leute ein Angebot? Welche Fragen stellen die zu eurem Produkt? Welche ausgefüllten Formulare auf der Website gibt's da? Eben die Wörter verwenden, die ICPs verwenden am Ende des Tages, ja. Und daraus kann man dann relativ einfach synthetisierte Prompts generieren auch, ja.
Okay, das heißt, wie immer, je besser ich meine Kunden kenne, je besser ich die Wünsche meiner Kunden kenne und die Befindlichkeiten meiner Kunden kenne, desto eher weiß ich auch, nach was suchen die konkret.
Genau, ja. Also zumindest weiß ich, man kann ja auch in Deutsch dieselbe Aussage auf ziemlich viele verschiedene Arten formulieren, ja. Und ich habe selber Tests gemacht in einem Luxussegment, wo es um sehr teure Jacken gegangen ist. Und wenn man da mit einem gewissen Deutsch danach fragt, dann sagt einem das Modell halt auch nicht diese Marken, empfiehlt es nicht diese Marken, wie wenn man da jetzt in einem, ich sage jetzt mal, jemand, der Business English International School gemacht hat und einfach sich anders artikuliert, kriegt auch die luxuriöseren Brands empfohlen am Ende des Tages.
Okay. So, jetzt habe ich also meine Prompts und jetzt muss ich die beobachten. Das ist erstmal eine ganze Menge. Wie viel Prompts beobachten denn so Unternehmen im Schnitt?
Es kommt natürlich darauf an, wie groß das Unternehmen an sich ist, wie viele Produkte die haben. Also wenn man jetzt an einen Retailer denkt, der zehntausende Produkte im Sortiment hat, ist es natürlich etwas anderes von der Größe oder der Anzahl der Prompts als ein Zahnarzt, der vielleicht seine 3-4 Funnelstufen hat und da kommt man mit 15-20 Prompts schon aus.
Und die müssen dann regelmäßig beobachtet werden? Das heißt, ihr baut eine Datenbank auf dafür oder wie sieht das aus? Also der Kunde legt die Prompts an und dann macht ihr das individuell. Das ist ja anders als bei Keywords, da gibt's ja feste Datenbanken.
Genau, also bei uns kann man sein Promptset ganz frei auswählen. Wir haben auch Themen, wo man Themen selbst wählen kann und Prompts quasi unter Themen kategorisieren kann. Wir haben auch Tags eingeführt, wo man mehrere Tags vergeben kann. Das wäre dann zum Beispiel für verschiedene Funnelstufen. Also das Thema, ich habe Interesse an etwas, dann habe ich, bin ich aber vielleicht schon in der Phase, wo ich Lösungen kopieren will, also Lösungen vergleichen möchte oder wirklich eine Kaufabsicht habe und also wo es wirklich nah an der Conversion ist, so jetzt brauche ich den Laufschuh für unter 300 Euro. Wo kriege ich den heute oder wo ist der lagernd? Genau.
Okay, aber das heißt doch, es ist eine ganze Menge Setup. Die SEO-Tools, die sind ja eigentlich sehr schön, weil man spielt da gerne mit rum und geht einfach rein und guckt, welche sind denn drin. Und bei euch ist eigentlich mehr Arbeit erstmal. Also da muss man ein bisschen Arbeit investieren, bevor quasi eine Rank-Scale-Oberfläche mir auch schon mal ein Erfolgserlebnis gibt.
Naja, wir fokussieren uns tatsächlich auf Agenturen, die auch Kunden betreuen. Das heißt, also diese Aufgabe, sich ein Prompt-Set zu überlegen, das für den Kunden passt und auch quasi seine Zielgruppe abdeckt, ja, das sehen wir auch ganz klar bei den Agenturen. Man kann nicht für alle Märkte oder für alle Anwendungsfälle immer 100% tolle Empfehlungen geben, was das Prompt-Set angeht. Ja, es wird immer irgendwo eine Näherung sein. Und deswegen glauben wir auch, dass es nach wie vor Agenturen geben wird, die quasi den Kunden helfen, natürlich mit Software wie RankScale unterstützt, relativ schnell auch zu Insights zu kommen. Ja, man muss sich das aufsetzen am Anfang. Wir arbeiten auch daran, dass es quasi für die Do-it-yourself-Agenturen oder kleineren Werbeagenturen einfacher wird. Wir haben jetzt auch gerade ein AI Search Accelerator Programm gestartet. Das hat 5 Wochen gedauert. Das nächste wird ein Eintagesevent sein, wo wirklich wir Agenturen und Freelancer an die Hand nehmen, denen zeigen, wie wir AI Search denken, an was man denken muss, wie man das mit RankScale umsetzen kann und wie man dann auch Erfolge feiern kann mit RankScale.
Okay, das verstehe ich. Das heißt, ihr seid sozusagen B2B2B, also eine Agentur ist B2B und ihr seid wiederum Dienstleister der B2B-Anbieter, also der Agenturen.
Kann man so sagen, ja. Also was RankScale ermöglicht, ist am Ende des Tages wirklich große Prompt-Sets abzufeuern, sehr flexibel, bei uns kann man stündliche Abfragen machen, man kann alle 2 Tage abfragen, man kann das stoppen jederzeit. Also wir haben auch flexibles Pricing-Modell, das heißt, man kann RankScale mitwachsen lassen, wenn man selber wächst oder auch, wenn man jetzt nur 2 Kunden hat, mit einem kleineren Plan starten und hat da die Flexibilität. Das heißt, man muss sie nicht von Anfang an einer Prompt-Set, viele wissen ja am Anfang gar nicht, wie viel Prompts brauche ich. Und das können 10 sein, das können 20 sein und später mal 100. Bei uns kann man das flexibel entscheiden und auch jederzeit hinzukaufen, wenn man mehr haben möchte.
Ja, was ist deine Empfehlung an Unternehmen, dass sie ihre Seiten insgesamt mal ein bisschen aufhübschen? Da gibt's ja durchaus Menschen, die sagen, ach, Geo ist genau das gleiche wie SEO. Ihr müsst einfach die Grundregeln des SEO erfüllen und dann ist alles in trockenen Tüchern. Würdest du das so unterschreiben?
Ich denke, es ist die Basis. Also ich weiß, dass es die Basis ist. Wenn man gut rankt in Google, dann ist schon mal viel geschafft. Ja, wo ich aber schon einen klaren Hebel sehe in der AI-Search, ist grundsätzlich noch weiter runter, also noch nischiger zu werden. Man könnte durchaus für sehr Longtail-lastige Keywords, ich nenne es jetzt Keywords, relativ zügig auch ranken, also das wäre jetzt wieder der bunte Laufschuh für unter 300 Euro für die Straße, je mehr Kontext man da reinbringt, und das ist auch etwas, was wir in den Studien gesehen haben, je mehr Kontext so ein Prompt hat, den ich abfrage, umso volatiler sind auch die Ergebnisse, ja. Wenn ich jetzt wirklich nur jeden Tag abfrage, bester Laufschuh, dann wird das Ergebnis sehr viel stabiler sein, als wenn ich da sehr viel Kontext reinbringe. Ja. Und da wäre auch die Möglichkeit für kleinere Firmen oder Newcomer am Markt auch, aber ist auch wieder ähnlich wie beim SEO, wenn man für Top-of-the-Funnel-Keywords geht, dann wird man wahrscheinlich nicht so viel erfolgreicher sein am Anfang. Aber wenn man auf den Longtail geht, also längere Phrasen, dann kann man sich da durchaus kleine Anteile holen am Anfang.
So, und jetzt angenommen, ich will mit bunten Laufschuhen für die Straße will ich nach vorne kommen. Was muss ich machen auf einer Seite, die dann gerne zitiert wird von einem LLM.
Genau, also man könnte theoretisch, also das ja, also wenn man jetzt einen Laubschuh hat, ist es anders, wie wenn man jetzt 10 verschiedene anbieten könnte. Also jetzt entweder ob ich Retailer bin oder Hersteller zum Beispiel. Aber man könnte natürlich mit so einem Listicle arbeiten. Man könnte aber auch, also es sind die Fundamente, ne? Die URL-Adresse sollte diese Phrase drinnen haben. Es sollte die H1 diese Phrase drinnen haben. Das ist klassisches SEO.
Genau.
Titel sollte es drinnen sein. Das sind einfach 3 Ranking-Faktoren, die man beachten sollte. Und dann kann man natürlich, also was funktioniert auf Produktseiten vor allem, ist auch wirklich FAQs zu haben, die nochmal alles zum Produkt erklären. Das kann anfangen von was ist das? Gut, was ein Laufschuh ist, verstehen, denke ich, die Modelle ganz gut. Ja. Aber ich hatte es schon, dass wirklich bei jeder Abfrage empfehle mir die beste Jacke, das Modell nicht wusste, was es ist und musste jedes Mal ein Query Fanout, also Suche dazu ausführen, die sagt, was ist eine Jacke, weil es das Modell nicht gut genug erklärt, also nicht confident genug wusste, also was es ist. Ja. Und in dem Sinne wäre, je mehr Content, je mehr erklärt wird auf der Seite, umso leichter tut sich das Modell, sicher zu sein, ja, und es dann auch entsprechend mit reinzunehmen.
Und wahrscheinlich auch weniger zum Thema Laufschuhe, als vielmehr ganz speziell zum Thema, was sind die besonderen Eigenschaften unserer Schuhe, die auf der Straße relevant sind, damit die Knie nicht abgenutzt werden, im Gegensatz zu einem Waldboden. Und die Frage, warum willst du unbedingt bunte haben, weil du auffallen willst, weil das, also wenn ich klar, glaube ich, viel Kontext. Viel Kontext, Beratungskontext reinstelle, dann kann das eine spannende Seite sein, die von LLMs auch in ihrer Bedeutung erkannt wird, oder?
Ja, also ich denke, es gibt so einen Begriff auch in der Suchmaschinenoptimierung und das ist Cost of Retrieval. Das heißt, also eine Websuche abzufeuern für ein Modell ist immer recht teuer. Die wollen das auch immer gut vermeiden. Das heißt, wenn sie aus den Trainingsdaten antworten können, dann machen sie das gerne, ja. Und Cost of Retrieval ist, wenn man eine Quelle erstellt, die alles abdeckt, was das Modell sucht oder braucht, um zu antworten, dann steht man eigentlich ganz gut da. Und das ist auch das Thema Listicles, nicht? Wenn ich suche nach beste Jobplattformen, nehme ich jetzt das Beispiel, und die Top 10 geben diese Jobplattformen wieder und ich mache Listicle, die das Narrativ 1:1 so wiedergibt, dann ist es sehr confident und sagt, ah, das ist die Quelle, die sagt eigentlich genau dasselbe, nehme ich doch die. Und da ist ja der Punkt, wo ich dann theoretischer Position 1:2 drehen kann und so weiter. Also wir kriegen es jetzt aktuell, die Leute erstellen Listicles und bieten es uns in einer Tour an, dass wir da doch gerne aufgenommen werden wollen für einen kleinen oder großen Obolus.
Ja, das kann man vorstellen. Und ihr bietet Listicles, heißt, ihr erstellt die als neutrale Instanz, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Systeme ja nicht dumm sind und erkennen, ob eben ein Listicle von einer neutralen Instanz geschrieben wurde oder von einem User geschrieben wurde, der sich wirklich echt Mühe gemacht hat, oder ob es eben irgendwie eine Verbindung zum Anbieter gibt.
Also unsere Testzeiten sind alle neutral. Das heißt, das ist erfunden, würde ich sagen. Ja, und ja, da, am Anfang, also man kann das dann wirklich sehen, am Anfang so, ja, das schaut so aus wie eine Vergleichsplattform oder es sieht so aus wie ein guter Anbieter, aber das sind die Punkte, warum das Modell jetzt glaubt, das ist kein valider Anbieter. Und an denen kann man natürlich dann auch gezielt dran arbeiten. Ja, also die Modelle, wenn ich eine Deep Research mache in ChatGPT, dann geht das so weit, dass es sich anschaut, wer die Domain registriert hat, unter Who is und so weiter und oder seit wann die registriert ist, ob es ein Impressum gibt, was da drinnen steht. Und was man da schon machen kann, und da möchte ich gern an den Kollegen Hans Kronenberg verweisen, der hat sich mit dem Thema, also mit dem Konzept Grounding Pages auseinandergesetzt. Also er hat das erfunden, diesen Standard. Und was der macht, ist im Endeffekt eine eigene maschinenlesbare Unterseite zu machen für eine Entität, sei es jetzt eine Firma oder ein Ding generell, wo einfach klar erklärt wird, was es ist und was es nicht ist. Und diese Seiten werden auch wirklich gut zitiert von LLMs. Also da kann man sich anschauen, wie das Modell dann eigentlich das wiedergibt und sagt, ah ja, das ist eine solide Firma, das passt alles, und auch wenn es nicht so ist, zum Beispiel.
Okay, das verstehe ich. Aber das heißt im Prinzip, ihr seid nicht nur reiner Softwareanbieter, sondern ihr bietet auch Agenturleistungen mit den Listicles.
Also nein. Also wir bieten keine Listicles an, wir testen nur Dinge in AI Search. Was funktioniert nicht, wie schnell kommt man rein, also wir haben auch getestet, wie schnell kommt man rein ohne Backlinks auf einer Domain, mit Backlinks und diese Dinge, ja. Also das sind nur Tests. Also wir bieten keine SEO oder Geo-Dienstleistungen direkt an. Nein.
Okay, gut. Also das bleibt, ihr trennt ganz klar und sagt, das ist Aufgabe der Agenturen, die mit uns als Software arbeiten, aber wir unterstützen die Agenturen gerne mit unserem Wissen.
Richtig. Also wir zeigen einfach, was wir sehen, was wir in den Daten sehen, wie man ein Prompt-Set aufsetzt, wie man Prompts in Gruppen unterteilt, welche Engines man für welche Märkte vielleicht tracken sollte, wie man die Ergebnisse auch interpretieren kann. Und genau in diese Richtung. Also wir sehen ganz klar die Agenturen hier als unsere, ja, im Endeffekt als unsere Kunden, die wirklich auch mit einer Überzeugung und sicher genug an die jeweiligen Firmen rantreten können und sagen, Leute, wir wissen, wie das funktioniert, wir können euch helfen, wir haben auch die Software, um es zu monitoren. Es ist natürlich ein Markt, der sich rasend schnell auch entwickelt. Da versuchen wir auch immer dran zu sein. Und ja, also wir sehen auf jeden Fall, dass Agenturen hier der Schlüssel dazu sind, dass das Unternehmen für die nächste Ära der Suche gerüstet sind. Ja.
Patrick, herzlichen Dank für deine Ausführungen und die informativen Insights. Dankeschön.
Gerne. Danke für die Einladung.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.